Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, persönliche Potenziale ausschöpfen, Bildung ermöglichen, in einer sicheren, gesunden Umwelt leben. Ja, es gibt viel, was noch nicht im Gleichgewicht ist. Oder wie sagt man so schön, da ist noch Luft nach oben. Ich darf Ihnen heute eine engagierte Frau vorstellen, die mit ihren Clubschwestern in den letzten Jahren viel erreicht hat und sich weiter engagiert in allen diesen Themen. Helga Hämmerle ist Gründungspräsidentin der Soroptimistinnen Bregenz-Rheital. Frau Hämmerle, Sie haben mich nach Lustenau eingeladen. Ihr Weg zur Gründung eines Clubs hier in Vorarlberg hat vor mehr als 30 Jahren begonnen. Wie war denn das am Beginn?
Ich bin, wie Sie hören werden, keine Vorarlbergerin. Ich bin hierher gekommen und habe den Soroptimismus in Wien kennengelernt und habe ihn nicht wirklich gekannt, aber ich kannte einige Soroptimistinnen, die mir nahe standen, die sich interessanterweise nie so besonders über den Soroptimismus geäußert haben, aber verwunderlich für mich war, dass sie von Erlebnissen erzählt haben, die ich für diese Personen untypisch hielt, und das hat mich neugierig gemacht. Und als ich dann hier in Vorarlberg war, eilte mich plötzlich die Nachricht, also du musst unbedingt einen Soroptimist-Club gründen. Und ich habe gesagt, ich kenne niemanden, ich weiß nicht wie und was und so weiter. Und was ist das eigentlich? Also Soroptimismus, es nennt sich Soroptimist International, abgekürzt SI. Diese Brosche, die ich hier trage, zeigt auch das Logo davon. Diese Brosche wurde mir geschenkt von italienischen Soroptimistinnen anlässlich eines Besuchs. Und deutet schon darauf hin, dass wir also international sind, einander begegnen und dass das für mich ein großer Incentive war, um überhaupt mich in dieses Abenteuer zu begeben. Und Soroptimist International wurde genau in diesem Jahr vor 100 Jahren gegründet, und zwar am 3. Oktober in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Und wie es so läuft, es waren die Rotarier, die gefunden haben, sie sollten eigentlich Frauen in ihren Reihen haben. Das war aber aufgrund ihrer Verfassung nicht möglich. Und so hat sich einer dieser Herren auf die Spur gemacht und ist in ein Sekretariatenbüro gegangen, Sekretariatinnenbüro. Und dort hat er eine Frau angesprochen und die war recht angetan davon und von der Idee, dass man eigentlich als Frauen etwas Ähnliches machen könnte. Und so hat es sich dann ergeben, dass sich einige Frauen zusammengefunden haben aus den unterschiedlichsten Berufsständen. Denn die Soroptimistinnen sind eine Vereinigung, in der sich berufstätige Frauen treffen. Und der Name stammt aus dem Lateinischen sorores ad optime, also es sollten die Frauen sein, die das Beste wollen und auch gut dafür vorbereitet sind. Und die erste Tätigkeit dieser Frauen ergab sich, indem damals die Redwoods abgeholzt werden sollten oder Teile der Redwoods. Das war also großer Unmut in der Gesellschaft und es ist eigentlich nicht so viel geschehen. Und da haben sich diese Frauen, die sich da neu zusammengefunden haben, dafür radikalst eingesetzt und haben es zustande gebracht. Und der Hintergrund zu diesem Zusammentreffen von berufstätigen Frauen ist, dass natürlich damals Frauen, die berufstätig waren, ja auch Männer hatten und Familien hatten und daher unglaublich eingebunden waren in ihren Haushalt, in das Rundherum ihres Hauses. Und sie hatten nicht die Gelegenheit, andere Frauen zu treffen außerhalb der Familie. Und ihnen war es auch ein Bedürfnis zu sehen, was eigentlich sonst in der Welt los ist, welche Berufe es gibt, in denen Frauen tätig sind und wie sie ihr Leben gestalten. Und deshalb war es und ist bis heute das große Anliegen, dass alle Clubs, die sich zusammenfinden, von unterschiedlichsten Berufstätigkeiten geprägt sind. Das heißt, bis vor nicht allzu langer Zeit war es eine ziemlich, jedenfalls in Österreich erinnere ich mich, bei unserer Gründung vor 30 Jahren, eine sehr strenge Auffassung, dass nur ein Beruf in einem Club vorhanden sein sollte. Also die Berufsvielfalt war ein sehr hohes Ziel. Und damit Sie wissen, wo ich eigentlich zu Hause jetzt bin, ich lebe also in Lustenau, wie Sie gesagt haben. Ich habe durch Bekannte die Möglichkeit gefunden, andere Frauen zu finden, die sich interessieren für die Gründung eines Clubs hier. Und die kamen zum Großteil aus Bregenz und aber eben auch aus verschiedenen Gemeinden im Rheintal. Und so kam es zur Namensgebung Bregenz Rheintal bei unserem Club. Und das war im Juni vor 31 Jahren. Mhm. Letztes Jahr hätten wir 30 Jahre feiern sollen, ging wegen Corona nicht. Heuer geht es auch nicht, weil bis dann werden wir noch nicht uns in größere Gemeinschaft finden, treffen können. Wir sind 28 Frauen bei der Gründung gewesen und das ist ungefähr der Stand, der sich über die 30 Jahre gehalten hat. Da sind Einzelne ausgestiegen, andere neu dazugekommen und unseren Geburtstag feiern wir jedes Jahr im Rahmen der Schubertiade. Und zwar, das ist tatsächlich das Geburtstagsdatum immer, es war der 20. Juni zur Gründung, ja, trifft sich sehr gut. Und es war, damals haben wir das Fest unserer Gründung, also den Abend, also nach den offiziellen Feierlichkeiten, weil wir 170 Personen waren. Das waren unsere Gäste aus dem In- und Ausland, es waren ungewöhnlich viele für die damalige Zeit. Und es gab keinen Saal, in dem wir ein Diner haben konnten. Und da ergab sich der Angelika Kaufmann-Saal in Schwarzenberg. Den konnte man für Catering mit Catering mieten. Und dort haben wir gefeiert. Und die Angelika Kaufmann war natürlich ein wunderbares Vorbild für uns. Und es war eine sehr schöne Feier.
Sie sind der Liebe wegen nach Lustenau gekommen?
Ja. Ich habe meinen Mann in Wien kennengelernt, aber ich bin dann hierher gekommen.
Und Ihr Beruf war?
Mein Beruf war in Wien ganz was anderes. Zuerst habe ich Studienreisen und Studienprogramme für amerikanische College-Professoren und Studenten zusammengestellt. Als Studentin habe ich schon einzelne Gruppen begleitet, aber nur organisatorisch. Und dann sind aus diesen Studenten, die da nach Europa kommen wollten und die Lehrer oder Professoren, waren sehr viele Musiker dabei. Denn die Musikerziehung ist in Amerika sehr stark, schon in den Highschools. Da gibt es Orchester, Chöre, Bands und dann geht das halt weiter in die Hochschulen. Und die wollten halt, die gehen dann gern und musizieren. Und haben ja zum Teil hervorragende Professoren gehabt. Und das war auch die Zeit, als bei uns, also jedenfalls in Wien, die Barockmusik sozusagen interessant wurde. Und das waren junge Professoren wie Hanoncourt und Melkus. Und die waren bereits bei amerikanischen Professoren bekannt. Und so haben wir sehr interessante Professoren und Chöre und Orchester gehabt. Und da wurde ein eigenes Musikfest gegründet, das mit Hilfe eines amerikanischen Financiers, der in Dankbarkeit eigentlich an die Musik, die seinem Sohn aus einem Drogenproblem herausgeholfen hat, sich dann eben gerne dafür interessiert hat, sozusagen für die Amerikaner, die haben es halt in Wien als Musikhauptstadt verkauft, muss man auch sagen. Es stand auch ein Reisebüro dahinter, das interessiert war. Und auf diese Art und Weise kam es zu einem großen Jugendmusikfest. Jugend und Musik in Wien hieß es. Und das hat begonnen im Jahr 71 und war bis 77, also 7 Jahre. Und ich war da sozusagen für die Organisation, nicht für die Hotels und die touristische Sache, aber sonst habe ich das geleitet. Und dann hat das ein Ende gefunden und ich war dann frei, um endlich zu meinem Mann zu kommen.
Ist das schön. Die Liebe zu leben.
Ja, ja, schön. Ganz richtig. Und das wollte ich unbedingt und wollte nicht sofort in ein, es hatten mich einige Musiker gefragt, ob ich nicht dann weiter Konzerte organisieren würde. Und es ist ja unvorstellbar, wie schnell die Zeit vorangeschritten ist. Damals gab es ja kein Handy. Wir haben noch einen Kopierapparat gehabt. Also es gab nicht in dem Sinn Apparate, wo man also auf einen Knopf drucken konnte und es kam die Kopie heraus. Das ist alles mit Blaupausen geschrieben worden und so. Und man hat telegrafiert, wenn es dringend war oder schon, natürlich telefoniert. Aber da war einfach Lustenau nicht das Pflaster für mich, zumal ich, wie Sie gesagt haben, der Liebe leben wollte.
100 Jahre, haben wir schon gehört, gibt es die Soroptimist International und 30 Jahre der Soroptimist Club in Vorarlberg. Da hat sich ja auch sehr viel verändert innerhalb von 30 Jahren.
Ja, ein Thema für die Soroptimistinnen ist, dass man auch Freundschaft in aller Welt pflegen sollte. Und es war absolut üblich, dass man, zum Beispiel wenn man eine Reise gemacht hat und man ist in irgendeine Stadt gekommen, hat man geschaut, gibt es einen Soroptimist-Club. Damals gab es noch nicht im Internet die Listen der Teilnehmer, sondern da gab es Bücher. Und dann hat man geschaut, aha, in Stockholm, ja, die und die. Und dieser Beruf würde mich interessieren oder die habe ich schon einmal getroffen oder von der habe ich gehört oder man hat einfach angerufen und hat gesagt, ich bin so Optimistin, ich bin 2 Tage oder einen Tag in Stockholm und ich würde gerne auch eine so Optimistin treffen. Und wenn man dann vielleicht länger dort war, hat man gesagt, ja, dann könnten wir irgendwie gemeinsam einige gemeinsame Abendessen haben oder ich zeige euch etwas. Und es war auch sehr üblich, Homestays zu geben. Also das heißt, man konnte, auch wenn man mit einer Freundin oder mit einem Mann gereist ist oder so, war das möglich. Man musste nicht danach fragen, sondern in der Regel wurde man gleich gefragt, brauchst du ein Quartier? Nicht? Und wir sind per Du auf der ganzen Welt. Mhm. Und ja, so hat sich das damals hat man natürlich brieflich verkehrt, nicht so viel, noch gar nicht so viel telefonisch, das war immer noch teuer. Und dann gibt es aber natürlich die Treffen. Also aufgebaut sind ja die Soroptimistinnen alle nach demselben Schema. Von der internationalen Stelle, das ist ein Büro, da gibt es eine Präsidentin und dazu eine Schatzmeisterin und eine Sekretärin und, ja, und Beraterinnen, ja. Und dieselbe Organisation ist dann bei der weltweiten Verteilung. Da gibt es die sogenannten Föderationen. Da gibt es eine amerikanische Föderation, das ist Nord- und Südamerika. Dann gibt es die Europäische Föderation, das ist die zweitälteste. Dann gibt es die Föderation von Great Britain und von Southwest Pacific. Und das jüngste Kind ist eine afrikanische Föderation. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Da möchte ich Ihnen dann gerne auch noch davon erzählen. Mhm, die ist also heuer, also das heißt im letzten Jahr ins Leben gerufen worden, hat im letzten Jahr sozusagen die Gründungsurkunde bekommen. Aber das Fest, also die offizielle Übergabe, konnte noch nicht stattfinden aufgrund der Pandemie.
Es ist so, dass die Soroptimistinnen sich innerhalb der Gruppe helfen. Helfen sie auch außerhalb der Gruppe?
Ja, natürlich. Es ist uns eigentlich ein Anliegen, hinauszugehen. Jetzt schaut man einmal lokal, was ist notwendig. Also der Grundsatz für uns sind die sogenannten 3 A's. Awareness, Advocacy and Action. Das heißt Awareness. Ich soll schauen, was ist eigentlich notwendig? Wo kann man etwas tun? Und zwar, das ist ja sehr vielfältig für uns, weil wir alle unterschiedliche Berufe haben und unterschiedliche Positionen. Und daher gibt es viele Blickwinkel. Und da kann man seine Ideen in den Club einbringen und mit den anderen Clubschwestern eben besprechen, wäre das nicht für uns ein Thema, in dem wir uns engagieren könnten. Das zweite A, Advocacy, also Stellung nehmen dazu. Sich darum kümmern, hinauszugehen, auch zu reden mit den Verantwortlichen, die anzusprechen sind. Und dann natürlich auch zu handeln, also da etwas zu tun, etwas in Bewegung zu setzen. Jetzt ist es nicht so, dass wir das alles mit Geld machen können, weil wir nicht so viel Geld haben. Es ist außerdem ja immer noch so, dass die Frauen weniger Geld haben als die Männer. Und es ist auch schwierig, wenn einer mehr Geld hat und der gibt immer und die anderen nicht. Wir wollen also wirklich ein Gleichgewicht in der Gruppe, also im Club haben und nicht nur im Club, sondern darüber hinaus auch. Und daher können wir aber, wenn wir von etwas erfahren, das geschehen sollte oder das nicht in Ordnung sei, können wir möglicherweise Kraft Wissens, Kraft Position einwirken, dass da etwas passiert. Und man kann gehen und kann schauen, ob man nicht jemanden findet, auch der das dann finanzieren kann oder der das überhaupt organisieren kann oder der überhaupt interessiert ist, etwas zu verändern. Und das ist eigentlich die Hauptfunktion von uns. Dass man den Blick auf Dinge richtet, die verändert gehören, die verbessert gehören.
Da gehört natürlich auch dieses bunte und das starke Netzwerk dazu.
Ja, ja.
Das sehe ich schon so. Ich habe eine Broschüre bekommen von Ihnen und da möchte man vielleicht auch einige Beispiele nennen, wo ganz konkret geholfen wurde oder wo Sie sich ganz konkret dafür verantwortlich fühlen, dass etwas passiert, dass etwas sich verändert. In dieser Broschüre, da gibt es zum Beispiel die Susret Art, das war ein ganz ein tolles Projekt, da haben wir gerade unlängst in den Ansichten mit der Gertrud Wirbel darüber gesprochen. Das war schon eine spezielle Sache.
Das war unser erstes großes Projekt. Da hat beide Soroptimistinnen sind nicht mehr im Club. Und zwar die eine hatte, ich glaube, das Geburtstagsfest 50er oder so, irgendein runder Geburtstag ihres Mannes. Und da war also die Frage des Geschenkes und da war eine größere Gesellschaft eingeladen. Und da wurde ein Susret-Objekt geschenkt. Und die zweite war diejenige, die das eigentlich, glaube ich, so im Hintergrund organisiert hatte. Und da kam man zu uns und sagte, wäre das nicht etwas für uns? Und das war ja wirklich eine Zeit. Ich erinnere mich, in meiner Jugend, im Jahr 56, war ja diese Krise, die Ungarn, die nach Wien gekommen sind. Und da war ich in der Schule noch. Und da hat man ja in der Schule frei bekommen, um helfen zu gehen. Und das war ja im Spätherbst und es war schlechtes Wetter, es war kalt. Und Wien war die Wiener waren auf den Straßen, um zu helfen. Und es war wirklich Open House für die Ungarn. Und man hat versucht zu tun, was man konnte. Und zwar mit dem Herzen. Also wirklich mit offenen Armen und mit dem Herzen. Und irgendwie war dieser Jugoslawienkrieg für mich etwas sehr Besonderes. Eben, ich komme aus Wien und meine Familie kommt eigentlich aus Altösterreich und ich bin in erster Generation, die in Wien geboren ist. Und daher habe ich also viele Geschichten von Kindheit an aus diesem altösterreichischen Milieu in der Familie mitbekommen. Und dann war ich natürlich nah am Eisernen Vorhang und da war ein Gefühl der Angst eigentlich. Ja, dem hat man sich nicht genähert. Bei meiner Arbeit dann mit den Amerikanern, die wollten immer hingehen und fotografieren und ihn angreifen und so weiter. Und das war unglaublich, die überhaupt in Schach zu halten. Die hatten dafür überhaupt kein Verständnis, dass da wirklich was passieren könnte. Und wir haben das natürlich auch, ich habe das noch mitbekommen nach dem Weltkrieg, die Besatzung in Wien. Nicht? Also ich habe zwar im amerikanischen Bezirk gewohnt, aber vor Russen hat man sich gefürchtet. Und daher war natürlich irgendwie die Sympathie mit Jugoslawien, und das war ja so ein bisschen auch Teile davon, war ja die Riviera von den Wienern. Und das war auch ein geliebtes Land. Mhm. Und es gab ja vor diesem Zusammenbruch Jugoslawiens eine große Flucht von Jugoslawen aller Ethnien und viele waren in Wien. Also wir waren absolut gewöhnt, dass da Jugoslawen kommen und die haben sich eigentlich alle sehr gut integriert. Das weiß man gar nicht mehr, nicht? Das ist so ähnlich wie meine Familie, nicht? Die dann plötzlich in Wien gelebt hat. Und daher war mir das auch sehr bewusst. Und unser Club hat sich da gleich sehr engagiert. Und die Zusammenarbeit mit der Frau Dr. Würbel war also großartig, weil sie in unglaublich menschlicher Weise uns das Projekt näher gebracht hat. Und unser Club generell ist sehr an Kultur interessiert und auch an dem, was man an Kultur fördern kann. Und daher war das eine unglaublich schöne Sache. Ja? Und ich meine, die Geschichte aus einem Besenstiel und dem Weben an einem Besenstiel, dann Kunstwerke zu schaffen, die Hunderte von Tausenden Schillingen gekostet haben, war was Tolles.
Und die ganze Welt bereisen sozusagen.
Richtig.
Sie haben vorhin schon von Afrika gesprochen. Da gibt es mehrere Projekte, die in diesem Land unterstützt werden. Reden wir vielleicht über das neue Projekt?
Ja, wir konzentrieren uns auf Mali. Und zwar das Ganze hat begonnen mit einer Begegnung von mir und einer Zooptimistin aus Mali in Lüttich bei einer der jährlich stattfindenden Konferenz, wo die Vertreter aller Länder Europas sich an dem Ort treffen, an dem die europäische Präsidentin von SI, übrigens, unsere Präsidentinnen sind jeweils für 2 Jahre, ob das jetzt die Föderation oder der Club ist oder die internationale Präsidentin, wir haben ein und dieselbe Pyramide. Und ich war sozusagen Delegierte von Österreich, das sind immer 2 gewesen. Ich habe da die Afrikanerinnen bei Stammen stehen sehen und habe mich irgendwie zu ihnen gesellt. Und sie haben mich gar nicht so recht wahrgenommen, weil sie selbst, also aus verschiedenen Ländern, sich einander begegnet sind. Und die haben Französisch gesprochen, also es waren Westafrikanerinnen. Ja, dazu muss ich noch sagen, damals gab es noch keine eigene afrikanische Föderation, sondern die Afrikanerinnen haben zu Europa oder zur Föderation von Great Britain gehört. Das sind noch alte koloniale Seile, die da gewirkt haben. Und zwar waren es also die Franzosen, die Westafrika und die französischen Kolonien waren also eher die bei der Europäischen Föderation waren. Deshalb sprachen die auch alle Französisch. Und dann kam man ins Gespräch und fragte, ja, woher kommst du, woher kommst du? Und dann, also aus Österreich, ja wo? Also aus Lustenau. Und da sind die Herzen aufgegangen und Lustenau war für mich plötzlich eine Metropole und zwar für die Westafrikanerinnen so etwas wie Mailand, Paris und New York in einem mit der Stickerei. Und das war unglaublich und auf einmal war ich wie Hahn im Korb und alle wollten mit mir reden und so weiter. Und dann gab es aber eine, die bei dem abendlichen Diner, das ist immer eine übliche Veranstaltung auch, saß so eine Afrikanerin neben mir und hat mir erzählt, während wir von einem Zauberer unterhalten wurden. Und ich habe nicht gewusst, ob ich dieser Afrikanerin zuhören sollte. Der Akzent ist auch ziemlich stark gewesen und der war mir völlig unvertraut. Oder ob ich zu dem Zauberer mich wenden wollte. Und diese Frau war aber so großartig dann auch noch. Ich habe sie ja nur am Abend dann nachher noch gesprochen und am nächsten Morgen. Und dann sind wir einander nicht mehr begegnet für eine Weile. Und das ist eine unglaubliche Frau. Eine Zahnärztin, Zahnchirurgen. Und sie ist von Mali, von dem Land, von dem sie mir zu erzählen begonnen hat, ist sie auch die Chefin aller Zahnärzte gewesen. Und sie hat mir nur gesagt, du komm nach Mali, du musst nach Mali kommen. Und am nächsten Morgen hat sie mir noch so einen Armreifen geschenkt und hat mir ihre Visitenkarte gegeben. Und ein paar Tage später habe ich von ihr einen Brief bekommen, denn ich hatte so, ich habe also gehört, in welchen Nöten die sind, also das weiß man ja, aber so vernünftig dargelegt wie von ihr, hatte ich das noch nie gehört. Und ich habe nur gemeint, ja, wir könnten ja irgendetwas miteinander machen. Lass mich wissen, was besonders interessant wäre. Und ich erhielt einen Brief, in dem sie mir in den so optimistischen Gruppierungen unserer Funktionen, also Erziehung, Ernährung, Weiterbildung, also Infrastruktur und so weiter, in diesen Gruppen hat sie mir aufgeteilt geschrieben und zum Beispiel bei der Erziehung vom Bleistift bis zum Einjahrstudium in Europa. Also in allen Preislagen sozusagen und in allen Notwendigkeiten. Also man hat in jedem Feld gesehen, es fehlt an allem. Und es ist aber nicht irgendwie mit einer großen Forderung gekommen, sondern eigentlich sehr klug mit dem Zeigen und bewusst werden lassen, was alles vonnöten sei. Und diese Frau ist auch, sie hat eine unglaubliche, selbst ihre Geschichte ist sehr toll. Sie hat ihr Leben in den Kampf der Armut gestellt. Sagt, das ist das Übel bei uns für alles und da müssen wir einfach schauen, dass wir rauskommen. Wir haben uns dann entschlossen, also wirklich nach Mali zu fahren. Und wie mein Mann mich an der Tür empfangen hat, als ich zurückgekommen war, hat er gesagt, wie war's? Und ich habe nur gesagt, wir fahren nach Mali. Und dann habe ich mit dieser befreundeten so Optimistin aus unserem Club gesprochen und ihrem Mann, der hat gesagt, ja, da fahren wir mit. Und in Europa oder in Österreich gab es überhaupt keine Bücher über Mali. Also im Lexikon konnte man nachschauen, nicht? Aber über das Land. Und dann habe ich in Frankreich in einem Laden, in dem eher Ausrüstung für Expeditionen zu finden war, also Kleidung und Landkarten und so weiter. Und dort habe ich etwas über Mali gefunden, weil ich ja gar nicht wusste, ob es dort überhaupt ein Hotel gibt oder wo man da schlafen könne oder sonst wie unterkommen könne. Und aufgrund dieser Unterlagen haben wir dann also ein Itinerary zusammengestellt und sie hat das wahrgemacht, weil sie kannte eben einen Mann, der sich um die Idee des, der hat gesagt, dem Tourismus, mit dem können wir was verdienen, da können wir vielleicht was auf die Beine stellen. Gut.
Von welchem Jahr reden wir?
Wir reden vom Jahr 2000. 99 und 2000. Mhm. Ja, und dann waren wir in Mali. Und sie hat uns zu unserer großen Überraschung, also wir waren zu fünf, zwei Ehepaare und noch eine Freundin von mir aus Wien. Und wir sind in einem Auto gefahren und sie hat uns auf der ganzen Reise begleitet. Und das war wirklich eine große Rundreise durch das Land. Und da kamen wir unter anderem, hat sie uns dann geführt, also sozusagen außer Tour, in ein Dorf, das sie selbst nicht gefunden hatte. Da musste sie mit jemandem telefonieren, der sie, ein Lehrer, der dann am Monat für ein Moped vor uns gefahren ist. Es war nur Piste, also wir sind nur im Sand gefahren, es war nicht einmal eine Piste eigentlich. Und dann kamen wir in ein Dorf. Ich sage immer, das hat ausgeschaut wie ein großer Hühnerstall. Das muss man sich wie eine Art Kreis vorstellen. Und da waren so eine Art Buden, Hütteln und Zelte und so. Und in der Mitte war also ein Sandplatz und da waren Hühner und das eine oder andere Schaf und so weiter. Und die Leute waren also sehr ärmlich gekleidet. Also in der Hauptstadt war es schon ein bisschen anders, nicht? Ja, und dort hatte nämlich diese Zahnärztin bereits mit einer holländischen Soroptimistin begonnen, eine Schule zu errichten. Die war im Rohbau und sie wollte uns das zeigen. Ich hatte auch mit dieser Holländerin Kontakt aufgenommen, denn sie hat mir von der erzählt und ich habe mit der gesprochen gehabt. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Dorf, in dem ihr Vater aufgewachsen ist. Und im Jahr 1960 sind ja die Franzosen, also ist die Kolonialherrschaft beendet worden und die Franzosen sind abgezogen. Und unmittelbar davor haben sie aber auch das Schulsystem eingeführt oder die Schulen, einige Schulen errichtet und wollten die Kinder bilden. Und die Afrikaner haben aber die Kinder nicht in die Schule geschickt. Die Schulen waren natürlich zum Teil, sind ja die 20 Kilometer weiter weg oder so. Also unklar, unvorstellbar für uns. Also wahrscheinlich schon so, wie es im 19. Jahrhundert für Bergbauern war oder so. Ja. Und dann sind die Franzosen ausgeritten und haben die Kinder einsammeln wollen. Und die Afrikaner haben aber immer noch die Kinder eher versteckt gehabt, wenn sie solche Truppen gesehen haben. Und da kam einmal einer in das Dorf und der Großvater von ihr war der Dorfvorsteher. Und der wurde also befragt und so. Und dann hat ein kleiner Bub aus einem so einem Zelt oder so hinter dem Vorhang vorgeschaut und der Franzose hat ihn gesehen und hat gesagt, komm heraus. Und hat gesagt, wem gehört der? Der war der Sohn des Dorfvorstehers. Und das war ihr Vater. Und der war einfach neugierig. Und der ist von dem Franzosen hopp genommen worden, in die Schule gebracht worden. Und dort wurde er weitergebildet. Und dann ist er zweimal scheinbar von der Schule weggelaufen, nach Hause. Aber dann nicht mehr, weil er Interesse gefunden hat am Lernen. Und es kam so weit, dass bis die Franzosen endgültig weg waren, haben sie diesen Mann quasi als Finanzminister eingestellt. Mhm. Und er hatte nur zwei Töchter. Und sie war eben die eine. Und als ich sie einmal fragte, musstest du zu Hause auch helfen, weil man natürlich sieht, dass die Kinder von klein auf dort im Haus mithelfen. Da hat er gesagt, die Mutter hätte es ganz gern gehabt, aber der Vater, wenn er das gesehen hat, hat er sofort streng gesagt, du gehst zu den Büchern.
Bildung. Ganz wichtig. Und das, Bildung. Wenn man so einen Samen setzt. Gell?
Bildung. Ja. Und dieses, so ein Konzept wurde uns im Rahmen dieser Reise vorgestellt. Denn die afrikanische, also die Regierung, hat damals, und zwar nicht nur die malische, sondern allgemein in Westafrika, hatte man erkannt, dass es wesentlich sei, Frauen heranzubilden. Denn sie würden sich um die Familien kümmern müssen, während viele der Männer eben fortreisten, um irgendetwas zu verdienen, oft auch nicht zurückkamen und dass das das Essentielle war. Und es ist ja heute noch so, dass in vielen Gebieten kann die Hälfte der Bevölkerung überhaupt noch nicht lesen und schreiben. Mhm. Nicht? Also das ist wirklich immer nach wie vor ein Notstandsgebiet. Und gehört ja zu den 7 ärmsten Ländern der Welt. Und eine Soroptimistin in ihrem Club, die war noch viel jünger, die war an sich eine ausgebildete Lehrerin für ein Gymnasium und die hat aber sich engagiert im Ministerium, um die Bildung von Frauen irgendwie in die Wege zu leiten oder etwas zu bewirken. Und da hat sie ein Projekt zusammengestellt und hat uns das auf dieser Reise vorgestellt. Und das war anfänglich gedacht für 5 Jahre. Also, dass immer 20 Mädchen, war gedacht, sollten in die Schule ein Stipendium, ein Jahresstipendium bekommen und sollen aber mindestens 3 Jahre dieses Stipendium bekommen. Und wenn man dann also jedes Jahr das irgendwie erneuert, wären das also 5 Jahre dann gewesen. Also ein Stipendium kostet 220 Euro. Das sind Mädchen aus bedürftigen Familien, die also auch schon eine gewisse Intelligenz haben und die in der Schule waren. Die Pflichtschule dauert 6 Jahre und danach ist aus. Und dann ist natürlich, dann ist man 12 Jahre und das ist zu früh und dann wird man verheiratet und, oder wird in der Familie zur Arbeit integriert und so weiter oder kommt irgendwo als Magd in eine Stadt. und ist noch völlig Kind. Und daher, also sozusagen das Erreichen einer mittleren Reife bis zu 15 Jahren war das Ziel. Und das war für uns am Anfang, also gleich 20 und das scheint ein bisschen viel. Und dann haben wir uns aber entschlossen, haben gesagt, also wir nehmen einmal, was haben wir denn genommen, 10 glaube ich, und fangen damit an und das schaufeln wir irgendwie, wenn man das schon schaufeln. Und dann hatten wir die Idee, warum schlagen wir das nicht den anderen Clubs vor, da mitzumachen. An unserem Projekt, das wir als Projekt für den Club Bregenz-Rheintal aufgegriffen und haben und unternommen haben und haben das vorgestellt. Und seit der Zeit sind wir bis heute eigentlich quasi Missionarinnen.
Mhm. Ja, ich lese da in Ihrer Broschüre, mittlerweile haben über 800 Mädchen die Schulbildung abgeschlossen und weitere ja. 150 sind noch in Ausbildung, also da, ja. Das bewegt sich ja noch.
Wir haben es ja auch, wir haben es auch nach Deutschland und in die Schweiz getragen, wir haben dann Reisen unternommen nach Mali. Mali ist ein fantastisches Land. Also uns allen, die wir dort waren, tut das Herz weh, dass man jetzt nicht hinfahren kann oder nicht hinfahren soll, weil es gefährlich ist. Wir unterstützen heute noch, also von in den deutschsprachigen Ländern haben wir eine so Optimistin, die ein Reiseunternehmen betrieben hat, hat Reisen dorthin dann auch gemacht. Und so haben wir eben jetzt jährlich 60 Stipendien seit 16 Jahren vergeben wird.
Mhm. Ja, schon großartig. Ja. Man könnte jetzt natürlich noch weiter über ganz viele Projekte reden. Konzentrieren wir uns vielleicht auf Orange the World. Mhm. Das ist auch ein ganz großes Projekt und aktueller denn je, obwohl Sie, seit es Soroptimistinnen gibt, gegen Gewalt an Frauen sich stark machen. Also dass die Frauen gestärkt werden, dass sowas nicht passiert. Wie kann ich mir das Projekt vorstellen insgesamt?
Es geht darum, aufmerksam zu machen, dass es dieses Elend, nämlich diese unglaubliche Gewalt an Frauen und auch an Kindern natürlich gibt. Und das hängt zusammen mit der Funktion der Soroptimistinnen. Soroptimist International hat den Status 1 als NGO bei den Vereinten Nationen. Und bei diesem großen Kongress in Peking, der Frauenkongress, die große Sitzung der UN in Peking, wo es um das Thema der Frauen ging. Das war also Ende des letzten Jahrhunderts, in den 90er Jahren. Und da hat man sich entschlossen, konsequent etwas zu unternehmen. Und die UN hat ja diverse Sitze auf der Welt. Und auf all diesen Städten haben wir auch Soroptimist-Clubs. Und das sind die Soroptimistinnen, also in jedem Land wird dann jemand ausgesucht, der dort uns vertritt, also qualifizierte Frauen, die dann bei diesen Sitzungen, bei den Tagungen und so weiter an denen teilnehmen. Und da hat sich in Wien insbesondere, hat man sich sehr früh schon beschäftigt mit dem Schleppertum von Frauen und auch mit der Misere mit den Kindern, mit der quasi Versklavung von Kindern. Und da waren unsere Soroptimistinnen bereits hellhörig. Und dann hat es sich ergeben, dass im Jahr, glaube ich, 2015 war das, dass das erste Mal in Österreich man an diese Idee Orange the World gedacht hat. Es war ein Kongress im Jahr 2015, bei dem sich innerhalb der Vertretungen, der NGO-Vertretungen bei den Vereinten Nationen, hat sich eine Gruppe UN Women organisiert. Und die haben 2015 gesagt, wir müssen da kräftig tun und Zeichen setzen. Und Österreich hat das 2017 aufgenommen. Und es geht darum, dass man eigentlich quer durch Österreich sollte, dass nicht nur wo Soroptimistinnen sind, sondern überall sollten Gebäude, die in das Blickfeld kommen, orange beleuchtet werden. Und zwar im November bis zum 10. Dezember. Und zwar der 10. Dezember, das Ende, ist der Tag der Menschenrechte und am 25. November ist der Tag, an dem man gegen die Gewalt an Frauen kämpft, also denkt. Also für diese Zeitspanne sollten die Gebäude orange beleuchtet werden und es sollten natürlich auch Veranstaltungen stattfinden, die den Leuten erklären, warum das ist. Und da braucht man natürlich die Mitarbeiter, Gemeinden oder bestimmte Personen in den einzelnen Ortschaften oder in den zuständigen Gebäuden, die dann die Bevölkerung aufklären, warum das so ist und was da geschieht. Und das ist also immer wirkungsvoller geschehen und im letzten Jahr sind wir eigentlich ganz stolz gewesen, wie das in Vorarlberg funktioniert hat, so von Bregenz bis zum Arlberg, nicht? Also quer durch und in den Bregenzer Wald hinein und also das war ein ganz schöner Erfolg und wir waren auch sehr dankbar und froh, dass besonders in den lokalen Blättern das auch wahrgenommen wurde und darüber gesprochen wurde. Und man hat auch darauf hingewiesen, dann, dass es, darum sind zum Beispiel Spitäler, darum war Feldkirch beleuchtet, das Landeskrankenhaus, weil in allen Spitälern gibt es Anlaufstellen. Wenn jetzt einer Frau etwas passiert, kann sie dorthin gehen und kann anrufen oder da gibt es Anlaufstellen. Und das soll auch den Frauen bewusst werden, ihr seid nicht allein gelassen. Das ist Orange the World. Mhm. Ja.
Ganz, ganz eine wichtige Botschaft. Ist jetzt diese momentane Situation, die sich ja jetzt wieder bessert, hat sich die auf die Soroptimistinnen, natürlich auf die Treffen ausgewirkt, auf die Feierlichkeiten ausgewirkt? Doch der Zusammenhalt ist ja mit Internet und so weiter, ist ja nach wie vor möglich.
Ist möglich und ist geblieben, aber leidet sehr Not. Und zwar, jede ist traurig. Wir treffen uns per Zoom. Und da sieht man halt eher keine fröhlichen Gesichter, wenige nur lachen. Ja? Und natürlich bespricht man das Notwendigste, aber private Gespräche in dem Sinn finden nicht statt. Es gibt natürlich immer ganz kleine Gruppen und kleine Begegnungen, also weiß ich, auf der Straße oder sonst wo. Und jetzt in den letzten Tagen hat es begonnen, dass man sich auch sonst wieder trifft und auch bei unserem letzten Meeting, das Zoom-Meeting, also das war 10. Mai, glaube ich, oder so irgendwie. Und da hat man auch gesagt, man möge doch sich in kleinen Gruppen miteinander spazieren gehen oder sonst wieder. Also, dass der Kontakt belebt wird. Das war für unseren Club zu sagen. Aber es gibt natürlich die große Vorbereitung für 100 Jahre. Und da haben wir an sich, die Bregenzerinnen, ein schönes Programm. Nämlich seit Jahren kooperieren wir mit dem Konservatorium. Und zwar versuchen wir Möglichkeiten zu schaffen, dass Musiker des Konservatoriums auftreten können. Wir organisieren das. Wir haben dann nachher ein kleines Buffet und ein Get-Together und das hat sich eigentlich sehr schön eingespielt über einige Jahre hinweg an verschiedenen Orten im Lande. Und das Reinergebnis, wir verkaufen Karten. Und das Reinergebnis kommt dem Konservatorium zugute, um Instrumente anzuschaffen. Und dann hat zum Beispiel der Direktor des Konservatoriums davon erfahren, von unserem Mali-Projekt, dass wir unter dem Titel Bildung öffnet Tore laufen lassen. Und da hat er gesagt, also das nächste Konzert, der Ertrag gehört dem Projekt. Und dann gibt es ja immer diese fabelhafte Zeitung des Konservatoriums, in der also berichtet wird, was alles geschieht. Und da haben wir eben gefunden, dass das Konservatorium, dass man sehr dankbar ist, wenn auch im Ausland, also das heißt rund um den Bodensee und also in Stellen, die wir jetzt nicht bedacht haben, Auftrittsmöglichkeiten gegeben sind. Und zu diesem Zweck haben wir eigentlich so eine kleine Gruppe, den Seeclub, rund um den Bodensee sind, Schweiz, Liechtenstein, haben wir noch mit einbezogen, und Deutschland und Österreich. Und diese Gruppe hat bereits ein Projekt für über 10 Jahre, weil es so viele Clubs sind, dass jedes Jahr an einem besonderen Ort ein großes Konzert mit dem Konservatorium organisiert wird. Und das erste Konzert wird, Gott geb's, in diesem Jahr am 14. November im Theater in Bregenz stattfinden. Und da hoffen wir natürlich auf sehr viel Zuspruch. Wir werden das natürlich noch publik machen entsprechend. Und das wäre sozusagen auch die Feier des 100 Jahre Soroptimismus. Und da hoffen wir dann auch noch unsere 31 Jahre, also mittlerweile 31, anhängen zu können.
Ich weiß, es sind viele Vereine jetzt mit ungeraden Zahlen bei Festivitäten, aber das ist so, das müssen wir so nehmen und das Fest wird dann trotzdem schön. Ja. Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf die 30 Jahre, Sie haben ja aus einer anfänglichen Unsicherheit, soll ich nicht, etwas ins Rollen gebracht und einen lebendigen Club geschaffen mit der Hilfe von anderen Frauen.
Großer Hilfe anderer Frauen,
ja. Wenn Sie so zurückschauen, macht Sie das glücklich?
Ja, das freut mich schon. Und ich habe auch gefunden, dass zu Beginn ist die Sache vielleicht ein bisschen von einigen Mitgliedern, damaligen Mitgliedern, falsch verstanden worden und ihre Interessenslage war irgendwie eine andere. Und ich glaube, dass jetzt die Mitglieder, die kommen, dass die wirklich was bewegen wollen. Und das hat natürlich auch zu tun generell mit der Entwicklung der Stellung der Frau und dass die Positionen, die Frauen haben jetzt, dass die schon gefestigter sind zum Teil. Vorher waren es eher Unternehmerinnen hier, jetzt sind das aber auch solche, die Managerinnen sind, nicht? Ich meine, Unternehmer sind auch Manager, aber die Situation ist doch etwas anders. Und das ist sehr erfreulich, dass sich solche Frauen engagieren. Und das ist eigentlich österreichweit der Fall. Es ist natürlich die Herausforderung, zur Optimistin zu sein, jetzt fast eine größere. Weil erstens sind die Ansprüche in den entsprechenden beruflichen Positionen höher geworden. Und zweitens ist auch das gesellschaftliche Leben anspruchsvoller geworden. Und jetzt soll man für die Soroptimistinnen auch noch wirklich was Gutes tun und etwas bewirken. Das sind Herausforderungen. Aber gerade diese Herausforderungen sind eigentlich das Schöne am Soroptimismus. Wenn man sich nicht beteiligt, wenn man nur Mitglied ist, erlebt man auch schöne Sachen. Aber im Grunde ist es eine Mitläufersache. Es ist nicht etwas, was einen bewegt. Und Soroptimistin zu sein, ist auch nicht etwas, was man tut, wie wenn man in einen Tennisclub geht oder ich weiß nicht in was für einen Club. Da tritt man ein und dann tritt man aus, sondern Soroptimistin zu sein, man hat ja auch eine Patin, die einen irgendwie heranzieht. Man kann ja nicht auch sich dort bewerben wie um eine Stelle, sondern man wird eigentlich eher empfohlen und gefragt dann. Und eingeladen, man muss sich auch vorstellen und das ist schon eine Überlegung, die es wert ist, dann, wenn einem die Idee gefällt, beizutreten und in einer Gemeinschaft zu sein, die natürlich wie jede andere Gemeinschaft ist. Wir sind an sich, wollen wir die Besten sein, also wollen wir auch die Tolerantesten sein. Nicht immer klappt das ganz so, aber im Großen und Ganzen klappt es sehr gut und man erreicht sehr viel. Mhm. Zum Beispiel wird es jetzt 100 Jahre Soroptimismus in Österreich eine Wanderung geben, an der alle Clubs beteiligt sind, und zwar von Club zu Club. Die dauert ja den ganzen Sommer, bis zum 3. Oktober, dem Gründungstag von Soroptimismus in Kalifornien vor 100 Jahren. Und zwar dieser 3. Oktober, das wird dann ein Schlussfest sein und das findet im Burgenland statt, weil das Burgenland 100 Jahre bei Österreich ist. Ja, das sind ganz schöne Geschichten. Und da ist es so, dass man nicht, also weil sich nur fährt, mit dem Auto ankommt, sondern man trifft sich von Club zu Club, schon natürlich mit dem Auto oder mit dem Zug. Da gibt es die Unionspräsidentin, wird also mit dabei sein von Beginn an bis zum Ende. Und dann ist man eingeladen, dass andere auch noch weiter mitfahren, dass das so ein bisschen eine rollende Situation wird. Und wichtig ist eine Wanderung, eine gemeinsame Wanderung. Und bei uns wird es sein, dass wir da am Pfänder irgendeine Wanderung machen und am Abend ist der Rigoletto. Und das wird sich auch ergeben. Bei uns ist das am 18. und 19. August. Mhm. Da können wir als Soroptimistinnen auch Nicht-Soroptimistinnen oder Tanten oder Onkel oder Kinder oder Freunde einladen, auch mitzukommen und mitzufeiern. Was ich also gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir natürlich einen zweiten Club in Vorarlberg haben, und zwar den Club Dornbirn. Und besonders in letzter Zeit haben wir öfters gemeinsam Dinge unternommen, und so werden wir auch natürlich Dornbirn und Bregenzien nicht so weit voneinander bei diesem Marsch zum 100-Jahr-Jubiläum, werden wir da gemeinsam agieren. Man wird die Staffel von Dornbirn nach Bregenz übergereichen, und so geht das nach weiter.
Sehr schön.
Vielleicht kommen Sie mit.
Ja, gerne.
Also schön.
Habt ihr aber mein Mikrofon dabei.
August.
Sehr gerne. 31 Jahre Geburtstag feiern und 100 Jahre Soroptimist international. Geburtstagswünsche. Was wünschen Sie dem Club?
Dass wir noch weiter viele jüngere Mitglieder bekommen, also Frauen, die sich wirklich ein bisschen verschreiben für den Soroptimismus, die das nicht als jetzt einen interessanten Club nur empfinden, sondern die da mitarbeiten, und dass unsere Internationalität, von der habe ich noch sehr wenig erzählt, aber dass die weiter gedeiht, und das ist das Spannende. Also ich meine, für uns ist das natürlich ein unglaubliches Glück, dass wir auf Mali gestoßen sind. Was wir davon gelernt haben, was wir da erfahren haben, wie wir die ganze Situation, die ja jetzt täglich in den Nachrichten erscheinen, ja, diese Schreckensnachrichten, dass wir verstehen, warum das zustande kommt, wie das ist und was eigentlich auch falsch läuft und wo man etwas tun sollte. Und da suchen wir Frauen, die auf Kraft ihres Wissens, Kraft ihrer Positionen auch einwirken können, um die Welt zu verbessern.
Mhm. Eben, es ist schon so, wenn man sich interessiert für andere Kulturen, für andere Länder, dann hat man diese Ausgrenzung nicht mehr.
Absolut nicht. Absolut nicht. Man kann miteinander, man hat auch Verständnis, warum jemand so ist. Und dann, und auch wir haben sehr viel gelernt in dieser Kooperation mit den Afrikanerinnen, dass nicht alles genau so gehen muss, wie wir es uns vorstellen. Und man kommt wunderbar ans Ziel.
Mhm,
man
wird
bekommt
bereichert.
Die Resultate, die man erwartet und auf die man sich freut, und es geht weiter. Und man macht auf diese Art und Weise, hat man Freude, und man kann auch Freude stiften. Aber auch auf lokaler Hinsicht, nicht? Also zum Beispiel bei Bildung und die Kultur, das ist uns ein Anliegen. Wir haben Lesungen viel oft gemacht in der Landesbibliothek. Wir haben Vorträge organisiert, historisch. Also, und wir haben eine unserer Präsidentinnen hat eine Zahnärztin auch, hat einen fabelhaften Vortrag gehalten über die Suffragetten und wie das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen ist, diese emanzipatorische Bewegung, und hat dazu einen fabelhaften alten Film ausgegraben unter großen Schwierigkeiten, den wir dann in Bregenz sehen konnten. Das sind Ereignisse, die man eigentlich nicht vergisst. Auch Reisen, die wir gemacht haben. Wir sind nach Kochel gefahren, in das Franz-Marc-Museum, und das mit Hilfe einer Schweizer Soroptimistin eigentlich ins Leben gerufen und vitalisiert wurde. Oder wir sind in Schwäbisch Hall gewesen und wollten einen großen Ausflug nach Schwäbisch Hall machen mit den anlässlich der 30 Jahre, weil dort ist die Firma Würth zu Hause, da ist also unglaublich viel Kultur, neue, zeitgenössische, aber nicht nur das, sondern auch alte. Und ein wunderbarer Club, der sich also sehr engagiert, auch für das Projekt in Mali. Und ja, das sind unsere Anliegen, und das hoffe ich, dass wir weiter tun können gemeinsam.
Wir haben jetzt eine Stunde geplaudert und Sie haben mir sehr viel erzählt. Vielen Dank dafür. Ich komme jetzt im Herbst noch einmal, dann nehmen wir die weitere Geschichte auf.
Okay, sehr gerne, sehr gerne. Ich könnte Ihnen stundenlang erzählen.
Ich merke gerade, es sind so viele Eindrücke und so viele wunderbare Dinge.
Ja.
Also ich komme jedenfalls wieder, weil wir haben ja die 31-Jahr-Feier und das 100-Jährige.
Okay. Und vielleicht sehen wir uns auch bei der Wanderung.
ein ganz persönlicher Ansichtenblog am Schluss der Sendung. Liebe Helga Hämmerle und liebe Soroptimistinnen, ich denke jetzt nach unserem Gespräch noch einmal nach über die Kraft und Energie, die frei wird, wenn Frauen sich in einer Gruppe treffen. Wir hätten als menschliche Wesen ja die unermesslich wertvolle Chance, die Vielfältigkeit von uns allen zu feiern, voneinander zu lernen, die Besonderheiten zu bestaunen und miteinander zu wachsen. Doch die Chance lassen sich leider immer noch viel zu viele Menschen entgehen. Und gut, dass es euch gibt. Einige der Ziele von Soroptimist International, nachzulesen auf der Homepage, sind Menschenrechte für alle, Förderung von Gleichheit, Entwicklung, Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen und Mädchen und den weltweiten Frieden. Und es braucht starke Frauen und starke Netzwerke, denn da gibt's noch einiges zu optimieren auf der Welt. Jetzt bedanke ich mich fürs Dabeisein, für Ihre Zeit, wünsche alles Liebe, Uli von Delft.